Und ein Beispiel ist die Photopherese. Wie funktioniert die Photopherese? Ich sammle Leukozyten, ich versetze sie mit einer photooptisch aktiven Substanz, einem Psoralen, meinem 8-Psoralen. Photoaktiv bedeutet, die wird erst aktiv, wenn sie bestrahlt wird. Also muss ich sie mit UVA bestrahlen, das tue ich. Und was passiert dann? Diese Zellen gehen in Apoptose. Sie werden reinfundiert in diesem Moment. Und dann kann unser Immunsystem diese apoptotischen Zellen aufnehmen und die entsprechenden Signale auch aufnehmen und dann entsprechende T-regulatorische Zellen bilden, um dann sozusagen eine Immunantwort zu geben. Und wo macht man das? Immer dann, wenn sozusagen ein Apoptose-Defekt da ist. Wann ist ein Apoptose-Defekt da? Das ist bei vielen rheumatoiden Erkrankungen der Fall. Aber es ist vor allen Dingen auch bei der akuten GVHD der Fall. Ich will Ihnen ein Beispiel zeigen anhand der Kardiomyopathie. Das ist ganz interessant. Das ist jetzt die Viruszeit. Das kommt jetzt auf alles auf uns zu. Es gibt ein Virus, der macht dann entsprechende Probleme am Myokard. Es entstehen dann entsprechende Antikörper. Und wenn man Pech hat, entsteht daraus eine dilatative Kardiomyopathie. Normalerweise ist das bei vielen doch der Weg in die Transplantation. Und es konnte aber gezeigt werden, wenn man aus diesen Patienten die Antikörper bestimmt, dann kann man tatsächlich die Verbesserung der linksventrikulären Funktion erreichen und eine Vermeidung einer Transplantation sogar damit erreichen. Also Apherese, Plasmaaustausch, Immunadsorption ist eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Das ist bei der Makuladegeneration etwas, was eingesetzt wird. Und es wird auch das CRP, das kennen wir alle als Inflammationsmarker, das spielt auch eine Rolle beim Herzinfarkt. Wenn man das nämlich herausholt nach dem Herzinfarkt, dann wird die Narbe, wie man oben rechts sieht, kleiner, als wenn man das nicht machen könnte. Das sind jetzt Bilder von einem Schweineversuch, nicht von einem Menschen.
Sie sehen das hier an einem Beispiel. Also links ist der schon erwähnte Thalia-Adsorber, eine sehr, sehr glatte Oberfläche, sehr biokompatibles Polymer. Man sieht das auch in eben AFM, da gibt es also nicht sehr viele Höhen und Tiefen auf dieser Adsorberoberfläche. Und wir haben das verglichen mit einem Entwicklungsmuster. Das ist also ein Muster, das optimiert wurde auf LDL-Adsorption und deswegen hat man die Oberfläche aufgeraut und hat sie poröser gemacht, mit dem Ziel, die LDL-Adsorption zu erhöhen. Dieser Adsorber bindet tatsächlich auch mehr LDL, aber wir sehen, er ist deutlich rauer an der Oberfläche. Und wenn man sich das jetzt in diesen kleinen Kreisläufen anschaut, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, dann sieht man, dass dieser Adsorber auch wesentlich mehr Plättchen bindet über die Zeit. Das sind auch Beispiele aus unserem Labor, wie eine Adsorberoberfläche besser nicht ausschauen sollte. Also man sieht hier massive Gerinnungsaktivierung auf der Adsorberoberfläche. Das sind Bilder, die wir wirklich in vitro generiert haben, wo wir uns aber die Frage gestellt haben, welchen Einfluss hat denn die Antikoagulation, die wir in diesen extrakorporalen Kreisläufen verwenden. Und wir haben uns das an einem Beispiel angesehen, wieder mit dem Thalia-Adsorber, wo wir uns wieder die Ablagerung von Zellen angesehen haben. Als Kontrolle war das ein normales Zitratröhrchen, also 13 Millimolar Zitrat. Und dann, das wäre eine Bedingung, die üblicherweise verwendet wird, das Antikoagulation mit dem Thalia-System, also ACDA 1 zu 20. Und wir haben das verglichen mit der Hälfte der Zitratkonzentration, also ACDA 1 zu 40. Und man sieht, dass das einen Riesenunterschied macht in der Aktivierung der Zellen und in der Ablagerung von Zellen, Adhäsion von Zellen an der Oberfläche der Adsorberpolymere.
Diese Mikropartikel sind zentrale Bestandteile. Diese Mikropartikel werden eben nach zellulärer Aktivierung freigesetzt und diese Partikel transportieren eine ganze Menge Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel DNA, mRNA, MikroRNA, Enzyme, Lipide, Peptide. Sie müssen sich das also so vorstellen, dass von einer Zelle zur anderen Zelle ein Konglomerat in irgendeiner Information transportiert wird, von der anderen Zelle aufgenommen wird und diese Information noch verarbeitet wird. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir haben keinen Golden Standard dafür, um diese Partikel zu messen und zu isolieren. Das ist ein ganz, ganz grobes Problem. Das heißt, man hat sich mittlerweile darauf geeinigt, das ist auch in Nachfolgepublikationen beschrieben, darauf geeinigt, dass man sagen muss, wo kommen diese Partikel her, wie hat man sie isoliert, wie hat man sie bestimmt und das über beschreibende Vorgänge zu machen. Warum bietet es sich an, trotz alledem, diese extrazelluläre Vesikeln weiter zu bestimmen? Und zwar, wir wissen, dass sie im Krankheitsverlauf ansteigen können und möglicherweise auch die Aktivität der Erkrankung zeigen können. Das heißt, Patienten, die ein erhöhtes vaskuläres thrombotisches Risiko haben, auch die könnten eventuell angezeigt werden durch eine erhöhte Anzahl dieser Partikel. Auf der anderen Seite, bei den Patienten, wo es fehlt, in der Zukunft möglicherweise als therapeutisches Agens die einzusetzen. Dann bekommen wir Informationen heraus, weil diese Partikel ja von Tumoren abgegeben werden und dann wieder in alle Flüssigkeiten abgegeben werden, sodass man die dann auch möglicherweise im Zirkulieren bestimmen kann.